Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Syrien, da gehen die Angriffe der Armee gegen die eigene Bevölkerung in der Provinz Idlib weiter. Wer kann, der flieht aus dem Gebiet nur wohin? In Richtung Türkei vielleicht, mit der Hoffnung auf ein Weiterkommen nach Europa. Seit gestern Nacht ist zwar eine Waffenruhe in einem bestimmten Streifen in Kraft, ob die aber reicht, um die Bevölkerung mit dem Nötigsten zu versorgen, das ist noch nicht ausgemacht. Und weil die Türkei angekündigt hat, Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland nicht mehr aufzuhalten, versuchen eben viele ihr Glück, werden aber spätestens am Grenzzaun zu Griechenland gestoppt. Und so entwickelt sich dort eine weitere menschliche Tragödie. Zusätzlich zu den Lagern auf den Ägäischen Inseln. Dort leben Kinder ohne Eltern unter völlig unzureichenden Lebensumständen, ohne Essen, ohne Medizin, ohne Schutz. Wir berichten gleich, wie sich die Außenminister der EU dazu stellen und was ein deutscher Oberbürgermeister und seine Kollegen tun wollen, aber nicht können. Außerdem die Europäische Union und der Kampf gegen das Coronavirus und die Frauenrechte im Deutschen Bundestag. Russland und die Türkei, die haben sich gestern Abend auf einen Waffenstillstand in Syrien geeinigt. Heißt, die Russen wollen dafür sorgen, dass türkische Truppen dort nicht mehr von der syrischen Armee angegriffen werden. Außerdem soll es einen Sicherheitskorridor entlang einer West-Ost-Autobahn geben, durch den die Zivilbevölkerung versorgt werden könnte. Soweit die Theorie. Rein praktisch hat sich gar nichts geändert, denn Russland denkt überhaupt nicht daran, die Unterstützung für den syrischen Machthaber Assad aufzugeben. Europa erhofft sich von der Regierung weniger Druck auf die Menschen in Syrien, damit sie nicht auf den Weg über die Türkei nach Westen gehen. Darüber sprachen die Außenminister der EU heute in Zagreb. Doch eine eigene Möglichkeit, in Syrien für mehr Sicherheit zu sorgen, den sehen die Europäer nicht. Bettina Klein.
Die Außenminister haben ihr Sondertreffen in Zagreb mit einem Aufruf zum Waffenstillstand in Syrien beendet. Die Einigung in Moskau wird in der gemeinsamen Abschlusserklärung lediglich zur Kenntnis genommen. Mehrere Minister begrüßten jedoch das Signal und zeigten sich zumindest vorsichtig optimistisch.
Es gab auch in der Vergangenheit die Vereinbarung von demilitarisierten Zonen und es hat nicht lange gehalten. Deshalb erwarten wir insbesondere von Russland, dass es seinen Einfluss auf das Assad-Regime nutzt, damit von da aus keine Maßnahmen ergriffen werden, die diesen Waffenstillstand durchlöchern werden.
So der deutsche Außenminister Heiko Maas nach dem Treffen. Wir sind uns darin einig, dass wir die humanitäre Hilfe verstärken müssen, wenn der Waffenstillstand hält. Maas machte zugleich klar, dass die Europäische Union sich nicht von der Türkei erpressen lassen will. Es gibt daher auch keine Vereinbarung für zusätzliche Zahlungen in der Abschlusserklärung über das bisherige Flüchtlingsabkommen hinaus. Das so Maas muss erst einmal wieder eingehalten werden. Dann könne man mit der Türkei auch wieder ins Gespräch kommen.
Deutschland hat dafür den Vereinten Nationen konkret 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die auch schnell abgerufen werden können. Die Europäische Union ihrerseits stellt auch mehr Mittel zur Verfügung. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass vor Ort auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die humanitäre Hilfe ins Land kommt.
Ob eine wie auch immer geartete Schutzzone mit Hilfe europäischer oder internationaler Kräfte überwacht oder durchgesetzt werden könnte, bleibt angesichts der russischen Position offen. Der niederländische Außenminister Blok wiederholte heute Morgen noch einmal seinen Wunsch nach einer Flugverbotszone unter UNO-Mandat.
And I still think it would be very wise to add a no-flight zone to the ceasefire. It might be a first step.
In der Abschlusserklärung findet sich nur eine Passage, man werde mit den Partnern in der UNO, der NATO und mit den USA im Kontakt bleiben für eine Deeskalation und einen langfristigen Waffenstillstand in Syrien. Der Verweis auf NATO und USA in einer solchen EU-Erklärung durchaus bemerkenswert. Wir stehen in Solidarität mit unseren Mitgliedstaaten, die besonders betroffen sind an den Grenzen, Griechenland, Zypern und Bulgarien, sagte der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, in seiner Abschlusspressekonferenz.
We expressed our solidarity with our member states who are facing a difficult situation on their borders. Greece, of course, but also Cyprus and Bulgaria.
Die Situation an den Grenzen sei inakzeptabel und die Lage in Idlib verlange schnelles Handeln. Borrell kündigte an, dass er in absehbarer Zeit zu Gesprächen nach Russland reisen wird, zuvor aber erst noch in die Ukraine. Die bisherigen Prinzipien gegenüber Russland bleiben in Kraft, versicherte der Außenbeauftragte. Ende Juni soll erneut eine Geberkonferenz für Syrien in Brüssel stattfinden.
Die Lage an den Außengrenzen der EU ist inakzeptabel, so haben wir gerade den Außenbeauftragten Borrell gehört. Aber auch in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ist die Situation jenseits aller Beschreibung. Zehntausende vegetieren dahin unter unvorstellbaren Bedingungen, alleingelassen von staatlicher Hilfe. Unter ihnen sind viele unbegleitete Minderjährige, auf Deutsch Kinder ohne Eltern. Zumindest die wollte Bundesinnenminister Seehofer aufnehmen, doch der Bundestag sagte nein. Dabei sind Politiker aus Kommunen und Städten in Deutschland bereit, voranzugehen und den Menschen zu helfen. Markus Sambale.
Gefordert wird, bis zu 500 Flüchtlingskindern schnell zu helfen. Es geht um Kinder, deren Eltern in vielen Fällen nicht mehr leben und die im Moment allein in griechischen Aufnahmelagern untergebracht sind, wo sich die Lage dramatisch zugespitzt hat. So formulieren das die Bürgermeister in ihrem heute veröffentlichten parteiübergreifenden Appell. Sie weisen auf die Initiative Städte sicherer Häfen hin. In der haben sich rund 140 deutsche Städte bereit erklärt, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Unterbringung und Versorgung wären also geregelt. Doch auf eigene Faust können die Städte nichts ausrichten. Ob und wie viele Geflüchtete aufgenommen werden, das entscheidet die Bundesregierung. Die Bundesregierung wiederum will nur zusammen mit anderen EU-Ländern handeln. Möglicherweise gibt es inzwischen Bewegung. Innenminister Seehofer ließ heute über seinen Sprecher erklären, Gespräche dazu seien im Gange. Das Thema werde nicht auf die lange Bank geschoben. Auch der Koalitionsausschuss will am Sonntag darüber beraten.
Politiker aus Kommunen und Städten in Deutschland sind also bereit, Kindern und Jugendlichen in griechischen Flüchtlingslagern zu helfen. Einer von ihnen ist der Oberbürgermeister von Rottenburg am Neckar, Stefan Neher. Herr Neher, Sie fordern ja von der Bundesregierung Schritte zur Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern. Wie wollen Sie das denn nun eigentlich machen?
Ja, uns ist wichtig, dass diese Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern, die katastrophal sind. Unser erster Bürgermeister war letztes Wochenende vor Ort und hat gesehen, dass man auf Holzpaletten mit Zelten überspannt im Freien dort übernachtet. Und das ist natürlich für alle, die dort leben, in überfüllten Lagern keine Situation, die den Menschen Würdeansprüchen der Europäischen Union gerecht wird. Und das hat uns schon früher veranlasst, bei der Seenotrettung uns zusammenzuschließen und jetzt natürlich auch für die Situation in Griechenland mit 140 deutschen Städten zu sagen, wir helfen, wir können Kapazitäten anbieten. Wir wollen aber auch, dass es weiterhin über die Bundesrepublik abgewickelt wird, damit eine ordentliche Sicherheitsüberprüfung der Personen erfolgt, dass man genau weiß, wer in unser Land dann auch tatsächlich einreist. Und bei Minderjährigen ist es wichtig, dass wir eine ordentliche Betreuungssituation vor Ort dann schaffen, auch die dramatischen Ereignisse der Flucht und der Lagerunterbringung aufarbeiten. Und da sind wir bereit, das, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, in WG-Strukturen abzuwickeln. Und ich glaube, auch die anderen Städte würden das in dieser Art bewerkstelligen.
Der Bundestag hat am Mittwoch beschlossen, das kommt nicht in Frage. Wir machen keine Alleingänge. Der Bundesinnenminister war ja sogar bereit, 5000 Menschen aufzunehmen. Jetzt kann er das nicht. Jetzt verweist er auf Europa. Und Sie verweisen jetzt gerade auch darauf, dass man müsse ja erst mal wissen, wer da eigentlich kommt. Ist das nicht viel zu spät?
Ja, in der Tat ist es natürlich etwas spät. Da hätten wir uns vielleicht als Europäische Union schon etwas eher darum kümmern können. Denn die Situation war ja absehbar. Und sich auf den türkischen Partner zu verlassen, ist natürlich gut, dass man das auch verhandelt. Ich verstehe aber auch die türkische Position, dass man sagt, mit 4 Millionen Flüchtlingen haben wir eine wahnsinnige Herausforderung. Da erwarten wir ein stärkeres Engagement der EU, auch in finanzieller Hinsicht. Jetzt spitzt sich die Lage mal wieder dramatisch zu und es scheint so, dass in oberen politischen Sektionen immer erst die Eskalationsstufe erreicht werden muss, bis tatsächlich gehandelt wird. Wir haben unser Angebot schon über 3/4 Jahre aufrechterhalten, wo wir auch sagen, wir sind als kommunale Gemeinschaft bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Und ich glaube, wenn 140 Städte das tun, und das sind ja auch nicht nur Städte in unserer Größenordnung von Rottenburg dabei, sondern deutlich größere Städte, dann wäre das eine wahnsinnige Kraftleistung, die da auch Abhilfe schaffen kann. Und warum der Bund und Europa nicht darauf einsteigen, verstehe ich.
Ist die Grenzsicherung wichtiger als humanitäre Hilfe?
Beides ist wichtig. Grenzsicherung ist in der Tat wichtig. Aber wenn Lager in Griechenland nicht ordnungsgemäß aufgebaut sind, sage nur, wenn China es schafft, in 10 Tagen eine Klinik für 1500 Patienten zu bauen, müsste Europa es vielleicht ein paar Tage mehr auch schaffen, ordentliche Flüchtlingslager zu bauen. Ich glaube, dann wäre auch gar nicht dieser Druck jetzt entstanden, diesen menschenunwürdigen Lager Abhilfe zu bieten, denn für 3000 Menschen sind sie ausgelegt, über 20.000 leben in den jeweiligen Lagern. Dass das nicht gut gehen kann, ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Und entweder geht jetzt schnell auch eine Hilfe Richtung ordentlicher Lagerstruktur an den Grenzregionen und Grenzsicherung natürlich genauso wichtig. Aber jetzt muss für diejenigen, die sich schon in den überfüllten Lagern befinden, eine Abhilfe geschaffen werden. Und insbesondere wer unbegleitet unterwegs ist, braucht auch einen sicheren Ankunftsort in Europa, wo man dann auch die notwendige Hilfe anbieten kann.
Ja, Sie haben die nun angeboten. Sie haben jetzt alle beschrieben, die ganze Problematik, die wir alle seit Monaten, seit Jahren kennen. Jetzt wollen Sie ja was tun. Und sehen Sie in diesem ganzen Wirrwarr denn die Chance, dass Sie Ihren Wunsch wirklich durchsetzen können?
Ja, ich glaube, wir haben immerhin erreicht in den letzten 2 Tagen. Wir koordinieren ja oft die Aktionen auch zusammen in Potsdam und Rottenburg und haben da, glaube ich, auch schon erreicht, dass der eine oder andere Ministerpräsident, auch unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg, jetzt glücklicherweise den Appell an die Bundesregierung richtet, dort Abhilfe zu leisten. Und ich glaube, wenn einmal genügend Städte, und das sind ja schon sehr viele, das ist über 25 Millionen Menschen sozusagen repräsentiert durch ihre Stadtoberhäupter, und wenn dann auch Bundesländer und Ministerpräsidenten dort mitarbeiten, dann wird sich auch eine Bundesregierung nicht diesem Druck verwehren können. Und erfreulicherweise ist es auch so, dass der eine oder andere europäische Staat, Frankreich, Luxemburg, Portugal, ja auch signalisiert haben, dass sie da dabei sind, auf den einen oder anderen osteuropäischen Staat zu warten. Das wird sicherlich zu lange dauern.
Sind Sie unter Ihren Kollegen und Ihren Kommunalkolleginnen und Kollegen, Oberbürgermeistern und Ministerpräsidenten, sind Sie da sozusagen gewappnet gegen das, was dann auf Sie zukommt, wenn Sie das durchsetzen? Also wir kennen ja diese ganzen hässlichen Kommentare in den Netzwerken, wenn sich Leute für Flüchtlinge einsetzen.
Ja, das ist in der Tat so. Das bleibt auch bei mir natürlich nicht vorweg. Wir sind aber im engen Kontakt auch mit der Polizei und erstatten da auch Anzeigen, wenn beleidigende Bedrohungen ausgesprochen werden, ob das jetzt übers Internet erfolgt oder dann normalen Postweg. Da ist, glaube ich, auch gut, wenn jeder dann entsprechend die Anzeigen auch tätigt, sodass man dann auch sieht, was da alles auf einen einprasselt. Auf der anderen Seite wollen wir ja genau nicht uns davor wegducken, die Verantwortung zu übernehmen. Das wäre ja das Ziel, was rechte Populisten erreichen wollen, dass keiner mehr Verantwortung übernimmt oder die Menschenwürde dann tatsächlich verteidigt. Es ist manchmal schwer, aber man macht es. Man kriegt aber auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, insbesondere jetzt in unserer Stadt und im direkten Gespräch mit den Bürgern selbst. Mitbürger, die eine grundsätzlich kritische Einstellung zur Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik haben, geben mir die Rückmeldung, dass sie sagen, aber jetzt in diesem äußersten Notzustand, was in Griechenland ausbrach, das ist nicht vereinbar mit unseren Vorstellungen von Europa.
Soweit die Eindrücke und Einschätzungen von Stefan Neher, ist der Oberbürgermeister von Rottenburg am Neckar. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und von der EU, da heißt es jetzt über Lösungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Da wolle EU-Kommissarin Ylva Johansson nächste Woche mit der Regierung in Athen beraten. Und jetzt blicken wir mal an die Grenze, an die türkisch-griechische Grenze. Von dort berichtet Christian Puttgereit.
Aus dem Bereich des Flüchtlingscamps nahe der Stadt Edirne sind vereinzelt Schüsse und auch Maschinengewehrfeuer zu hören. Krankenwagen und Polizeikräfte fahren in das abgesperrte Gebiet. Vereinzelt werden Flüchtlinge mit Bussen aus dem Grenzstreifen herausgebracht. Bereits zuvor war ein Teil der Migranten mit Bussen Richtung Istanbul gebracht worden. Am Morgen hatten türkische Sicherheitskräfte größere Mengen Tränengas Richtung Griechenland abgefeuert, am Nachmittag umgekehrt. In dem Grenzstreifen hielten sich bisher mehrere tausend Flüchtlinge auf. Sie hatten sich seit vergangenem Samstag auf den Weg dorthin gemacht, nachdem der türkische Präsident Erdogan erklärt hatte, die Grenze nach Griechenland sei geöffnet. Griechenland wehrt die Migranten jedoch ab und hatte in den vergangenen Tagen unter anderem Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Der türkische Innenminister Soylu hatte gestern erklärt, 1000 Spezialkräfte an die Grenze schicken zu wollen. Heute hat Erdogan in einem Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Merkel türkischen Angaben zufolge gefordert, das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Union zu überarbeiten, denn es funktioniere nicht mehr. Das Flüchtlingsabkommen sieht vor, dass die Türkei verhindert, dass Migranten über die Grenze in die EU kommen.
Nicht nur die Außenminister, auch die Gesundheitsminister der Europäischen Union haben sich getroffen. Deren Hauptsorge ist allerdings der Krieg an einer unsichtbaren Front. Wie kann das Coronavirus so aufgehalten werden, dass es möglichst wenig Schaden anrichtet? Eine scheinbar unlösbare Aufgabe, denn das Virus hat sich fast auf der ganzen Welt verbreitet. Allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Während das Ausbruchsgeschehen in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel im Kreis Heinsberg, unter Kontrolle zu sein scheint, dann nehmen die Fälle in Italien zu. Allein innerhalb des vergangenen Tages werden von dort 49 Tote gemeldet. Was also tun? Gemeinsam handeln. Das wollen die Europäer. Doch da gab es zunächst einmal kleine Holprigkeiten zu Beginn der Konferenz. Paul Vorreiter aus Brüssel.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat beim Treffen mit seinen EU-Kollegen heute in Brüssel vor allem eines tun müssen: Irritationen beseitigen. Anlass dafür waren die Exportbeschränkungen, die Deutschland wegen der Coronavirus-Epidemie für Atemschutzmasken, Handschuhe und andere Schutzkleidung getroffen hatte. Mit der Folge, dass sich unter anderem die belgische Gesundheitsministerin Margie de Blok über mangelnde Solidarität beschwerte.
I ask to have a really good solidarity between the member states, because we are all in need to have protective material like masks.
Frankreich hatte angekündigt, Reserven zu beschlagnahmen. Die tschechische Regierung hatte zusätzlich zu den Atemmasken auch noch verboten, Desinfektionsmittel außer Landes zu führen. Der Protest und die Appelle, dass schließlich alle EU-Staaten Schutzmaterial bräuchten, zeigte offenbar auch Wirkung.
Wir haben, wie andere auch, die Kommission aufgefordert, ein Exportverbot für Drittstaaten, etwa für Schutzmasken und Schutzkleidung, in Kraft zu setzen. Wir können dann nationale Maßnahmen runterfahren, wenn es eine Maßnahme der Europäischen Union gibt, tatsächlich sicherzustellen, dass knappe Güter wie Schutzmasken oder Schutzkleidung auch in Europa, in der Europäischen Union bleiben,
sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Güter sind allerdings auch deshalb knapp, weil sie zu einem größten Teil nicht in der Europäischen Union hergestellt werden. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten warnt vor Engpässen, weil kein Nachschub an Atemschutzmasken aus China kommt. Eine koordinierte Beschaffung des notwendigen Materials soll kurzfristig Abhilfe schaffen.
Diese Entwicklung sollte abgefangen werden, vor allem durch diesen gemeinsamen Beschaffungsvorgang seitens der EU-Kommission. Die Ausschreibung ist mittlerweile draußen. Kommende Woche sollten die ersten Ergebnisse und Angebote kommen. Das heißt, in einem absehbaren Zeithorizont sollte hier eine Großlieferung zum Aufstocken der Reserven kommen,
sagte Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Auch in mittel- und langfristiger Zukunft wollen sich die EU-Staaten nicht mehr in eine solche Lage bringen lassen. Jens Spahn.
Der Aufbau von Produktionen wird sicherlich eher Monate und Jahre brauchen. Aber wir brauchen Anreize, wirtschaftliche Anreize für Unternehmen, Produktionsstätten wieder in Deutschland zu haben. Das kann bedeuten, das sei dazu gesagt, dass wir wieder an bestimmten Stellen auch mehr werden bezahlen müssen, etwa für Generika, nicht nur Centbeträge. Aber ich denke, die Sicherheit geht hier vor ökonomischer Effizienz.
Von der Coronavirus-Epidemie ist die Europäische Union unterschiedlich stark betroffen. In Frankreich, Italien und Deutschland würden sich die Menschen inzwischen mehr durch Kontakte im Inland anstecken als über Reisen ins Ausland, sagte der Bundesgesundheitsminister. Nach Angaben der EU-Kommission gibt es zurzeit gut 4.000 Corona-Fälle in 24 Mitgliedstaaten. Weil die Situation so unterschiedlich sei, sprachen sich die Gesundheitsminister auch gegen generelle Reisebeschränkungen aus. Aber die Bürger sind aufgefordert, von Reisen in bestimmte Regionen, die von der Epidemie besonders betroffen sind, abzusehen. Das ist in der Europäischen Union vor allem Italien.
23.28 Uhr, der Deutschlandfunk, das war der Tag. Wir kommen hier zu den Kurzberichten. Das Auswärtige Amt warnt wegen des Coronavirus insbesondere vor Reisen nach Südtirol. Das finden die Menschen dort überhaupt nicht gut. Sabina Mattei.
Südtirol habe bisher lediglich 2 Infektionsfälle festgestellt, sagte eine Sprecherin des Landeshauptmanns der deutschen Presseagentur in Bozen. Einer der Fälle sei noch nicht von der Zentralregierung in Rom bestätigt. Der zweite Betroffene befinde sich bereits auf dem Wege der Besserung. Hoteliers und Gastwirte in Südtirol dürften jedoch vollends resignieren. Schließlich stammt rund die Hälfte der Gäste dort aus Deutschland. In Südtirol, wie in ganz Italien, ist der Großteil der Buchungen inzwischen storniert. Die Tourismusbranche trägt immerhin 12% zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. Weil die Corona-Krise mittlerweile für die italienische Wirtschaft dramatische Folgen hat, plant die Regierung Conte ein Hilfspaket im Wert von 7,5 Milliarden Euro. Neben dem Parlament in Rom muss auch die EU zustimmen, denn die Maßnahmen lassen das Defizit des hochverschuldeten Landes um 0,3 Prozentpunkte steigen.
Die Ermittlungen im Kindesmissbrauchsfall von Lüchte haben zu einer weiteren Festnahme geführt. Anne Hell.
Der 48-jährige Beschuldigte aus dem Kreis Northeim in Niedersachsen sitzt seit gestern in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Göttingen bestätigte auf Anfrage den Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 3 Fällen. Der Mann sei dringend tatverdächtig, auch seine Wohnung wurde durchsucht. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll der Mann mit Andreas V. befreundet gewesen sein. Laut Zeugen soll er mit ihm Ausflüge unternommen haben, auch in Begleitung von Kindern. Bisher sieht die Staatsanwaltschaft in dem Fall keinen unmittelbaren Zusammenhang zu den Taten auf dem Campingplatz. Aufgefallen war der Mann aus Niedersachsen aber im Zuge der Lüchte-Ermittlungen. NRW-Innenminister Reul teilte auf Anfrage mit, es mache sich bezahlt, dass die Ermittler der Bielefelder Polizei auch die letzten Spuren noch abgearbeitet hätten.
Bei einem Anschlag auf eine Gedenkfeier in Afghanistan sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Bernd Moschborowska.
Der Anschlag ereignete sich während einer Gedenkfeier für Abdul Ali Mazari, einen hohen politischen Führer der Hazara, der vor 25 Jahren von den Taliban getötet wurde. Während der Gedenkfeier, die im afghanischen Fernsehen übertragen wurde, gab es zunächst eine Explosion und anschließend Schüsse. Ehrengäste und andere Besucher der Veranstaltung rannten um ihr Leben, während die Übertragung im Fernsehen weiterlief. Mehrere prominente Politiker entgingen dem Angriff unverletzt, unter ihnen Oppositionsführer Abdullah Abdullah, der frühere Präsident Hamid Karzai und der Chef des Friedensrates Mohammed Karim Khalili. Der Anschlagsort lag in einem schiitischen Viertel Kabuls, in dem mehrheitlich Hazara leben.
Die OPEC hat die von ihr geplante Ölförderbremse nicht durchsetzen können. Russland lehnte das bei einem Treffen mit den führenden Erdölstaaten in Wien ab. Clemens Fehrenkotte.
Ohne Einigung ist das 2-tägige OPEC-Krisentreffen zu Ende gegangen. Man habe sich nicht auf eine weitere Verringerung der Fördermengen verständigen können, sagte Russlands Energieminister Alexander Nowak nach Abschluss der langwierigen Gespräche in Wien. Ab dem 1. April haben weder die OPEC noch die Nicht-OPEC-Staaten irgendwelche Beschränkungen, so Nowak wörtlich. Damit dürfte der Erdölpreis, der aufgrund der Befürchtungen eines Scheiterns des Wiener Treffens heute bereits deutlich gesunken ist, weiter auf Talfahrt gehen. Russland weigerte sich im Verlauf der Verhandlungen, dem Wunsch der OPEC-Mitglieder zu folgen, die Fördermengen um weitere 1,5 Millionen Barrel pro Tag bis Jahresende zu senken. Es sei zu früh, um die Auswirkungen des Coronavirus auf den weltweiten Energiebedarf zu beurteilen. Saudi-Arabien sei es im Verlauf des heutigen Tages nicht gelungen, einen Kompromiss mit Russland zu finden. Die bisherige Vereinbarung über die Verringerung der Fördermenge um 2,1 Millionen Barrel pro Tag läuft Ende März aus. Danach steht es nun allen OPEC- und Nicht-OPEC-Mitgliedern frei, nach eigenem Ermessen ihre jeweilige Erdölförderung festzulegen.
Zu den Börsendaten. Der Dow Jones in New York schloss im Minus bei 25.865 Punkten. Und wie sich die deutschen Aktienmärkte dargestellt haben, weiß Viktor Goitka.
Corona-Kurse am Parkett, das heißt taumelnde Börsen. Allein in den vergangenen 2 Wochen ist der deutsche Leitindex DAX um 15% abgesackt. Kaum ein Titel kann sich dem Virus entziehen. An den Finanzmärkten ist wieder Krisenmodus angesagt. Um 0,5 Prozentpunkte senkt die US-Notenbank Anfang der Woche den Leitzins. Der Internationale Währungsfonds macht 50 Milliarden locker, um das Virus zu bekämpfen. Und die Lufthansa, die will ihre Flüge um bis zu 50% zusammenstreichen. Fast noch stärker als am Aktienmarkt schlägt das Virus aber in anderen Winkeln des Finanzsystems durch. Sichere Staatsanleihen stehen derzeit hoch im Kurs. Und zwar buchstäblich. Die Kurse von US-Staatspapieren legen zu. Und weil man für die Papiere nun mehr zahlen muss, sinkt ihre Rendite. Mitte der Woche ist die Rendite der Staatsanleihen der Staatsanleihen, der 10-jährigen US-Papiere, erstmals unter die Marke von 1% gefallen. Und seitdem geht es im Rekordtempo runter. Jetzt steht die Rendite der 10-jährigen nur noch bei 0,75%, so tief wie nie. Auch das Öl spürt das Virus. Der Preis für ein Fass Brennöl fällt heute um 8%. Denn Förderkürzungen großer Ölländer, die sind vom Tisch. Russland will dabei einfach nicht mitmachen. Experten sagen, das ist eine hochgradig riskante Wette gegen andere Länder, die den Ölpreis in die Tiefe schickt.
In Deutschland, da soll bald kein Stück Kohle mehr zur Stromerzeugung verbrannt werden. So soll es im Kohleausstiegsgesetz festgeschrieben werden. Das ganze Projekt soll 2038 beendet sein, am besten schon früher, wenn es geht. Die betroffenen Bundesländer mit Braunkohleförderung, die wollen vom Bund jetzt feste finanzielle Zusagen haben, damit sie den Aus- und den Umstieg auch begleiten können. Besonders diejenigen Länder im Osten, die es betrifft, wünschen sich hauptsächlich neue Industriearbeitsplätze. Heute hat der Bundestag in erster Lesung dazu debattiert. Theo Gers.
Beim Kohleausstieg gibt es noch viele Änderungswünsche. Hoffen können nach der ersten Lesung im Bundestag vor allem die Betreiber von Steinkohlekraftwerken. In den letzten Wochen hatten sie immer wieder eins kritisiert. Betreiber alter Braunkohlekraftwerke können mit Entschädigungen in Milliardenhöhe und Laufzeiten bis 2038 rechnen. Betreiber auch moderner Steinkohlemeiler müssen diese dagegen nicht nur früher stilllegen. Entschädigungen, die zudem auch noch viel niedriger sind als bei der Braunkohle, gibt es auch nur bis 2026.
Wer von diesem Kohleausstieg, wie Sie ihn jetzt gerade machen, profitiert, das kann man am allerbesten an der Börse sehen. Seit der Vorschlag auf dem Tisch liegt im Januar, seitdem ist der Aktienkurs von RWE um 30% gestiegen. Und das zeigt am Ende, wozu Ihre Entschädigungszahlungen führen. Sie pumpen öffentliches Geld in Konzernkassen. Und das hat mit Strukturwandel und den anderen Dingen überhaupt nichts zu tun.
So geißelte Oliver Krischer von den Grünen die Ungleichbehandlung von Braun- und Steinkohle, die auch dem Bundeswirtschaftsminister bewusst ist. Peter Altmaier signalisierte heute erstmals, dass es Nachbesserungen für die Steinkohle geben könne. Details nannte er nicht, nur so viel.
Ich weiß, dass es hier noch eine große Unzufriedenheit gibt der einzelnen Kraftwerksbetreiber. Ich habe Sie eingeladen zu einem gemeinsamen Gespräch. Wir werden auch hier versuchen, am Ende eine gemeinsame und von allen akzeptierte Regelung zustande zu bringen.
Für Peter Altmaier ist der Kohleausstieg ein historischer Schritt. Für die AfD, die den Klimawandel leugnet, dagegen ein einziger Irrweg. Doch ihr Antrag, den Kohleausstieg zu widerrufen, dürfte keine Chance haben in den nun beginnenden Beratungen. Dort stehen andere Dinge im Vordergrund, etwa der schleppende Ausbau der Erneuerbaren. Im April dürfte die 2012 beschlossene Obergrenze von 52 Gigawatt bei der Photovoltaik erreicht werden. Der Ausbaudeckel soll weg, dem aber will die CDU nur zustimmen, wenn gleichzeitig bei der Windkraft eine bundesweit einheitliche Abstandsregel von 1000 Metern festgeschrieben wird, was wiederum mit der SPD nicht zu machen ist. Schließlich würde dies den nötigen Ausbau der Windkraft noch mehr abwürgen. Die Gespräche sind festgefahren, obwohl auch die ansonsten wirtschaftsfreundliche CDU weiß, dass ihre Blockade nicht nur zahlreiche Jobs in der Wind- und Solarindustrie akut gefährdet. Käme der Ausbau der Windkraft nicht wieder in Schwung, gefährdet dies auch den Fahrplan für den Kohleausstieg, weil dann zu wenig Ersatzenergie zur Verfügung stünde. Matthias Mirsch, SPD, fand dazu denn auch klare Worte.
Der Ausstieg muss in einem Einstieg und in einem deutlichen Ausbau münden. Das darf auch nicht nur eine Angelegenheit des Bundes sein. Es muss einen nationalen Pakt zwischen Bund und Ländern geben, dass wir erneuerbare Energien 65% im Jahre 2030 haben. Es geht alle an, die Grünen, die Schwarzen, die Roten und auch die Gelben.
Wie der gordische Knoten beim Ausbau der Erneuerbaren durchschlagen werden kann, ist derzeit offen. Möglicherweise befasst sich am Sonntag auch der Koalitionsausschuss mit dem heißen Thema.
Frauen machen 50% der Bevölkerung aus, mindestens. Doch sie haben nicht die gleichen Chancen wie Männer. Beruflich und gesellschaftlich erfahren viele von ihnen Benachteiligung, entweder ganz explizit oder verursacht durch die sogenannten Umstände. Darüber hat der Bundestag heute debattiert. Anlass war der Internationale Frauentag am 8. März, also am kommenden Sonntag. Barbara Schmidt-Matern.
Statt Blumen und Präsente, mehr Frauen in die Parlamente, twittert am Vormittag der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid, einer der wenigen Männer, der sich in der Debatte zum Internationalen Frauentag zu Wort meldet. Der andere ist am Morgen der Bundestagspräsident.
Und jetzt bitte ich insbesondere die Männer, Platz zu nehmen.
Mahnt Wolfgang Schäuble und bittet dann als erstes die Bundesfrauenministerin Franziska Giffey ans Rednerpult.
Der Internationale Frauentag ist ein wichtiger Tag in jedem Jahr, um darauf aufmerksam zu machen, dass vom Thema Gleichstellung nicht nur Frauen profitieren, sondern dass all das, was wir dort tun, allen in der Gesellschaft zugutekommt.
So versucht die SPD-Politikerin der Annahme entgegenzutreten, Gleichstellungspolitik sei nur was für Frauen. Sei es die Teilzeitfalle, die schlechtere Bezahlung oder der geringe Anteil in Führungspositionen, aus Sicht der Ministerin bleibt viel zu tun.
2020 ist das Jahr der Gleichstellung. Wir bringen die Gleichstellungsstrategie des Bundes auf den Weg. Wir haben das Bundesprogramm gegen Gewalt an Frauen. Wir werden das Thema Gleichstellung zu einem Leitthema in der europäischen Ratspräsidentschaft machen.
Giffey will auch den Anteil von Frauen in Führungspositionen weiter erhöhen. Eine Frauenquote von 30% für Aufsichtsräte existiert bereits, doch die Ergebnisse sind der Opposition zu mager.
Sie, Frau Dr. Giffey, wollen ein paar Dutzend Frauen in Konzernvorständen holen. Schön für die wenigen, die es betrifft, aber reichlich egal für die Mehrheit der Frauen. Aber um die geht es nämlich nicht nur am Internationalen Frauentag. Es geht um die Verkäuferin im Einzelhandel, die einfach keine Vollzeitstelle bekommt und einen Zweit- und einen Drittjob annehmen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen.
Sagt Sabine Zimmermann, Abgeordnete der Linkspartei. Grünen-Fraktionsvize Katja Dörner wirft unterdessen ein Schlaglicht auf die grassierende Frauenfeindlichkeit der politischen Rechten.
Chauvinismus zieht sich wie ein roter Faden durch die Biografien und die sogenannten Manifeste von Rechtsterroristen, ob in Christchurch, in Halle oder unlängst in Hanau.
Die frauenpolitische Sprecherin der AfD spricht hingegen von einem, Zitat, konstruierten Kampf der Geschlechter. Mariana Iris Harder-Kühnel wirft der Bundesregierung zudem Ignoranz in der Integrationspolitik vor.
Wo ist Ihr Mut, wenn es darum geht, klipp und klar die wahren Ursachen für zunehmende häusliche Gewalt, Zwangsheiraten, Genitalverstümmelung, Kinderehen und Ehrenmorde zu benennen?
Markus Weinberg, familienpolitischer Sprecher der CDU, wendet sich kurz darauf direkt an die AfD-Fraktion.
Und dann hat die Kollegin der AfD angesprochen, diesen Genderwahn. Es ist kein Genderwahn, wenn 40% der über 16-Jährigen bereits sexualisierte Gewalt oder körperliche Gewalt erlebt haben. Gewalt gegen Frauen kommt überall vor, zu Hause, in Schulen, Universitäten, am Arbeitsplatz.
Und da schlägt Weinberg den Bogen zur Gewalt auf den griechischen Inseln.
Wir müssen dringend etwas tun, damit auch die Frauen, die Schwangeren, die Mütter mit Säuglingen, damit es denen endlich besser geht. Das wäre auch ein Auftrag von uns hier aus der Debatte heraus, den zu setzen.
Schließlich die hochumstrittene Wahlrechtsreform. Kommende Woche wollen die Fraktionen erneut über die Verkleinerung des Bundestags durch weniger Abgeordnete verhandeln. Von der längst geforderten Parität im Parlament ist dabei allerdings kaum noch die Rede. Grünen-Politikerin Dörner.
Wir wollen eine gemeinsame Verständigung, wie wir zu Parität im Deutschen Bundestag kommen.
Gerade einmal ein Drittel der Abgeordneten sind in dieser Legislaturperiode Frauen. Dazu sagt Leni Breimeyer von der SPD:
Wir wollen nicht die Hälfte des Kuchens, wir wollen die Hälfte der Bäckerei.
Aus der Bundestagsdebatte über Gleichstellung. Am vergangenen Montag, da haben Israelis ein neues Parlament gewählt, zum dritten Mal in 12 Monaten. Zwei Wahlen im vergangenen Jahr brachten eben keine klare Mehrheit und alle Versuche einer Regierungsbildung scheiterten, auch an einer umstrittenen Personalie, denn Regierungschef Netanyahu will unbedingt im Amt bleiben, obwohl er wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht muss. Auch die jüngste Wahl brachte nun kein Ende des politischen Patz in Israel. Tim Aßmann.
Es war ein Moment des Triumphes. Als noch in der Wahlnacht klar war, dass Benjamin Netanyahus Likud-Partei stärkste Kraft werden würde, sprach Israels Langzeitpremier von einem gigantischen Sieg und er kündigte die schnelle Bildung einer Regierung an. Doch mittlerweile ist klar, schnell wird es ganz sicher nicht gehen und wahrscheinlich kann Benjamin Netanyahu gar keine Regierung bilden. Sein Likud und die erklärten Wunschkoalitionspartner, zwei streng religiöse Parteien und die nationalreligiöse Yamina, kommen zusammen auf 58 Mandate, verfehlen die Parlamentsmehrheit von 61 Sitzen also deutlich. Die Opposition hat zwar auch keine sichere Mehrheit, plant aber Netanyahu, Spitzname Bibi, den Weg zur Macht mit einem Gesetz zu versperren. Der noch Regierungschef steht unter Korruptionsanklage, der Prozess gegen ihn soll noch in diesem Monat beginnen. Oded Forer, Abgeordneter der Partei Unser Haus Israel, erklärt das geplante Gesetz. Es bedeutet, dass ein Premierminister unter Anklage nicht regieren kann. Erst recht nicht nach drei Parlamentswahlen. Wir reden nicht von einem Anti-Bibi-Gesetz, sondern von einer Gesetzesvorlage, die Netanyahu selbst 2008 schon mal unterstützt hat. Doch damals hieß der Premier unter Korruptionsverdacht Ehud Olmert und Netanyahu war Oppositionsführer. Diese Rolle hat jetzt Ex-Armeechef Benny Gantz, Spitzenkandidat des Bündnisses Blau-Weiß. Er will das Gesetz nun im neu gewählten Parlament einbringen und gemeinsam mit anderen Oppositionskräften und der Partei Unser Haus Israel des Rechtspopulisten Avigdor Liebermann hätte Gantz eine Mehrheit. Käme das Gesetz durch, dürfte Netanyahu keine Regierung mehr führen und er müsste den Korruptionsprozess als einfacher Abgeordneter bestreiten. Mit dem geplanten Gesetz untergrabe Benny Gantz die Grundsätze der Demokratie und ignoriere den Wählerwillen, erklärte Netanyahu. Der Likud und das rechte Lager haben die Wahl durch K.O. gewonnen. Gantz, der bei der Wahl versagte, versucht jetzt gemeinsam mit Liebermann die Entscheidung großer Massen in Israel zu stehlen, die dem Likud mit mir an der Spitze einen überwältigenden Sieg geschenkt haben. Der Opposition könnte es zwar gelingen, das Gesetz zu verabschieden, das eine weitere Amtszeit Netanjahus unmöglich machen würde, das würde aber noch nicht zu einem Ende der politischen Dauerkrise in Israel führen. Auch Oppositionsführer Benny Gantz hat keine eigene Parlamentsmehrheit, weil die drittstärkste Kraft nach diesen Wahlen, die Vereinte Liste arabischer Parteien, für eine Koalition nicht in Frage kommt. Die Schnittmengen sind nicht groß genug und Gantz selbst hat ein Regierungsbündnis mit der Vereinten Liste ausgeschlossen. Eine Minderheitsregierung unter Benny Gantz, toleriert von den arabischen Parteien, wäre aber hochriskant und würde wahrscheinlich nicht lange halten. Die rechnerisch stabilste Lösung wäre eine große Koalition zwischen Netanjahus Likud und Blau-Weiß von Benny Gantz. Doch dieses Bündnis kam schon nach den zwei Wahlen im vergangenen Jahr nicht zustande. Und nach dem letzten vom Likud hart und persönlich geführten Wahlkampf scheint das Verhältnis zwischen Gantz und Netanjahu so zerrüttet zu sein, dass eine Zusammenarbeit unmöglich ist. Die Regierungsbildung in Israel könnte also ein drittes Mal scheitern und die Israelis müssten ein viertes Mal wählen. Doch zunächst beginnt am 17. März der Korruptionsprozess gegen Benjamin Netanjahu. Das könnte die politische Gemengelage in Israel noch entscheidend beeinflussen.
Soweit Tim Aßmann. Am 20. September, da ist der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern in Tromsø in Norwegen zu seiner Klimaexpedition in das Nordpolarmeer aufgebrochen. Ziel dieser größten Arktis-Expedition aller Zeiten ist es, neue Erkenntnisse über den Verlauf des Klimawandels zu gewinnen, der entscheidend von den Veränderungen in der Arktis beeinflusst wird. Heute wurde Bilanz gezogen. Kilian Pfeffer berichtet.
Die Dunkelheit, das war die größte Herausforderung bisher. Monatelang mussten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Mosaik-Expedition in der Arktis während der Polarnacht ohne natürliches Licht arbeiten. Expeditionsleiter Markus Rex.
Dort ist die Schwärze richtig brillant schwarz und nur unterbrochen durch das Licht der eigenen Stirnlampe. Und man bewegt sich immer in so einer kleinen Blase von Licht über das Eis, hat schwer die Zusammenhänge des ganzen Forschungsstädtchens, die wir auf dem Eis aufgebaut haben, sich im Kopf klarzumachen.
Licht ins Dunkel zu bringen, also zu bestimmen, wie genau der Einfluss der Arktis auf das Klima aussieht, das ist Ziel der Expedition. Internationale Wissenschaftler mit unterschiedlichen Schwerpunkten arbeiten hier zusammen. Manche nehmen das Eis in den Blick, andere die Atmosphäre, wieder andere das gesamte Ökosystem. Eine Summe von 70 Millionen Euro fließt aus dem Bundesforschungsministerium in dieses Projekt. Das ist es wert, meint Ministerin Anja Karliczek.
Wir wissen, dass der Einfluss der Eismassen in der Arktis auf das weltweite Klima gigantisch ist. Wir sagen immer so schön, das ist die Klimaküche dort oben. Und dass die Arktis sich erwärmt und zwar doppelt so schnell wie der Rest der Erde. Das zeigt schon, wie groß die Dramatik ist und dass die Geschwindigkeit eben auch beispiellos ist.
Vor Ort war auch Julia Regneri vom Alfred-Wegener-Institut. Sie gehört zum Koordinationssystem für dieses Projekt. Dynamisch, fordernd, wunderschön, so beschreibt sie ihre Zeit in der Arktis. Man braucht aber viel mehr Zeit für alles, berichtet sie.
Man erwartet, wenn man sich bereit macht, raus vor die Tür zu gehen, man hat alles Equipment fertig in 5 Minuten. Aber nein, es kann auch mal 15 bis 20 Minuten dauern, bis man ein Schneemobil und den Schlitten bereit hat, wenn man unter minus 30 Grad hat.
Die Wissenschaftler haben schon angefangen, die gesammelten Daten aus der Arktis auszuwerten. Es sind gewaltige Mengen, berichtet Expeditionsleiter Markus Rex. Und es wird nicht wahnsinnig schnell gehen, bis Ergebnisse vorliegen.
Stellen Sie sich die Forschung in dem Bereich so vor wie jemand, der ein Uhrwerk aufmacht und vorher nicht weiß, wie eine Uhr funktioniert, der jetzt verstehen möchte, wieso zeigt dieses Instrument eigentlich die Zeit an und wie geht das? Er muss jedes einzelne Zahnrädchen verstehen, jedes Schräubchen, jedes Federchen da drin.
Wir wollen die Mechanik des Klimasystems verstehen, meint Rex, um ein besseres, stabileres Klimamodell zu entwickeln, mit dessen Hilfe die Politik dann klare Entscheidungen treffen kann.
Bei uns in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern natürlich, da haben alle Menschen das Recht, frei ihre Meinung zu äußern. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt, so heißt es im Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Das scheint in Ungarn völlig anders zu sein, immerhin ein Land der Europäischen Union. Erst fragen, dann schreiben, Andrea Bär berichtet.
Guten Morgen, Ungarn, heißt es freundlich im öffentlich-rechtlichen Kossuth-Radio. Jeden Freitag begrüßt der Sender auch den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán zum Gespräch. Und die Sendung wird von Spöttern auch Freitagspredigt genannt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Ungarn ist zu einem quasi staatlichen Radio- und Fernsehsender geworden. Und Viktor Orbán kann ungestört referieren, was er denkt. Etwa über die Situation an der türkisch-griechischen Grenze, wo Flüchtende zwischen die Mühlen der Weltpolitik geraten sind. Ich muss feststellen, Griechenland ist nicht in der Lage zu verhindern, dass die Migranten ins Land gelangen und durch Griechenland hindurchgehen. Und das bereitet uns viele Sorgen. Illegale Migration und angeblicher Kontrollverlust. Das gehört zu den Leib- und Magenthemen von Viktor Orbán. Die Europäische Union und der ungarnstämmige Amerikaner Soros würden eine muslimische Masseneinwanderung organisieren. Das behauptet Orbán seit Jahren. Und die regierungsnahen öffentlich-rechtlichen Medien berichten das so. Über die Zensur dort berichtet nun das Online-Portal Politico.eu. Und die Quelle sind geleakte Mails, die auch Screenshot mit Anweisungen enthalten, in denen öffentlich-rechtliche Chefredakteure zensieren. Bevor sie über bestimmte Themen schreiben, müssten sich Journalisten eine Erlaubnis holen. Das zeigen die Mails laut Politico. So wurde Mitte August die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg als Negativbeispiel genannt. Auf den Genehmigungslisten stünden auch Migration, Terror in Europa und Kirchenthemen. Es sei nicht klar, wer am Ende grünes Licht gäbe, zitiert Politico einen Journalisten, der anonym bleiben möchte. Miklós Hargitay hingegen nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Zensur käme aus dem Kanzleramt mit Kanzleramtsminister Antal Rogan, sagt der Vorsitzende des ungarischen Journalistenverband in Budapest. Was wir sicher wissen, ist, dass sie jede Woche eine Anweisung bekommen. Es gibt zwei Varianten, eine positive und eine negative Liste. Die, worüber man reden muss und auf welche Weise. Und es gibt noch eine Liste, worüber man nicht reden darf oder erst nach Genehmigung. Und das gilt auch für Menschen, wer sich zu einzelnen Themen äußern darf und wer sicher keinen Raum in öffentlich-rechtlichen Medien bekommt. Regierungsnahe Medien unterdrücken unterdessen auch systematisch Positionen von Menschenrechtsorganisationen. Der Programmdirektor von Amnesty International Ungarn, Aaron Demeter, nennt dem österreichischen Standard ein Beispiel. Die staatliche Nachrichtenagentur habe vor rund 4 Monaten das letzte Mal ein Statement veröffentlicht. Amnesty habe im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen keine Stimme mehr. Es sei schwierig, Kollegen dort zu finden, die sich dazu äußern, so die Erfahrung von Miklós Hargitay. Der Journalistenverband machte sich trotzdem ein Bild. Letztes Jahr haben wir eine Erhebung über Zensur gemacht. Wir haben einen anonymen Fragebogen erstellt, den fast 200 Kollegen ausgefüllt haben, aus allen ungarischen Medien. Sehr viele Antworten haben wir auch von öffentlich-rechtlichen Kollegen bekommen. Die wichtigste und schrecklichste Erkenntnis ist, dass mehr als 2/3 der Kollegen gesagt haben, dass sie wiederholt und regelmäßig erleben, was das Presserecht Zensur nennt. Die öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn haben alle Zensurvorwürfe zurückgewiesen. Doch das Thema hat inzwischen auch Greta Thunberg erreicht, über die laut Politico nicht mehr frei berichtet werden darf. Solche Listen dürfe es nicht geben, twitterte sie. Und wenn doch, dann sei es ihr eine Ehre, darauf zu stehen.
Und von den gelenkten Medien in Ungarn zu unserer Presseschau im Deutschlandfunk mit Sonja Helmke.
Die Lage in der syrischen Provinz Idlib bleibt im Fokus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf zwei Akteure in dem Konflikt, Russland und die Türkei. Die Verlierer des zynischen Spiels, das die Präsidenten Putin und Erdogan gerade in Syrien spielen, stehen schon fest, die Menschen in Idlib. Wer in welchem Maße dabei gewinnt, ist hingegen noch offen. Auf den ersten Blick spricht vieles dafür, dass der Sieger Putin heißt. Denn nicht er hat die in Moskau vereinbarte Waffenruhe dringend nötig gehabt, sondern Erdogan. Er hat sich mit seinem Eingreifen in Idlib militärisch verkalkuliert und steht wegen der Verluste der türkischen Truppen innenpolitisch unter Druck. Nach Meinung der Süddeutschen Zeitung ist durch den Handschlag von Moskau in der Flüchtlingsfrage keine Entlastung zu erwarten. Er verschafft der Bevölkerung eine Atempause, mehr nicht. Syriens Machthaber Assad und Putin haben bisher jede Waffenruhe zur Vorbereitung neuer Offensiven genutzt. Die Lübecker Nachrichten verlangen von den Europäern, ihre Forderung nach Hilfe für die Vertriebenen mit wirtschaftlichem Druck zu unterlegen und sich bei der Versorgung der Menschen stärker als bisher einzubringen. Die Bilder von der griechisch-türkischen Grenze sollten jedem klar gemacht haben, Europa kann sich nicht mehr verstecken vor Gewalt und Not in seiner Nachbarschaft. Es wird von seinen Fehlern eingeholt. Plädoyer für die Menschlichkeit, titelt der Tagesspiegel aus Berlin und schreibt, Europa wäre sehr wohl in der Lage, ein Zeichen der Humanität zu setzen. Deutschland alleine kann das Dilemma Europas nicht lösen, aber es kann ein Zeichen setzen. Große Kommunen in Deutschland wie Köln, Düsseldorf und Hannover haben sich bereit erklärt, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Die Bundesregierung sollte sich nicht verweigern und solche Hilfsangebote annehmen. Mit dem Weltfrauentag am Sonntag befassen sich die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Die Benachteiligung von Frauen in Deutschland und auf der Welt kann nicht nur von oben gelöst werden. Die Diskriminierung findet im Alltag statt. Für diese Erkenntnis braucht es keine Statistik. Es reicht der Blick in den Familien- oder Freundeskreis. Damit sich die Lage verbessert, müssten viele Männer zunächst einmal die Blockaden in den Köpfen und im Alltagsleben überwinden. Für die Südwestpresse aus Ulm steht eines fest. Je mehr es tatsächlich um Geld und Macht geht, umso stärker werden die Abwehrreflexe. Es ist relativ leicht durchzusetzen, dass jede bisher rein männliche Runde eine Frau aufnehmen sollte. Es ist sehr schwer, die Parität der Geschlechter zu erreichen, denn dann müssten tatsächlich Privilegien wegfallen. Nicht nur Frauen müssen sich ändern, Stichwort Durchsetzungsfähigkeit, sondern auch Lebensgefährten und Chefs.
Die neuesten Kommentare aus den Zeitungen von morgen. Vielen Dank dafür an Sonja Helmke. Das war's von uns hier im Journal vor Mitternacht. Nach den Hymnen und nach den Nachrichten kann ich Ihnen den Mitternachtskrimi empfehlen. Heute eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1969. Ich wünsche Ihnen nun noch eine gute Nacht, wo Sie uns zugehört haben. Ich bin Jochen Fischer.